Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen den Podcast hier über psychische Störungsbilder. Wir möchten in jeder Folge auf ein Störungsbild eingehen und möchten dieses erklären, was das ist, worum es dabei geht, wie die Diagnostik abläuft, wie die Therapiemöglichkeiten aussehen können. Und unser Anliegen ist es, die Störungsbilder den Leuten näher zu bringen und zu erklären und aufzuklären, um auch ja Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Und heute ist unser Thema die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und gerade die ist mit, ich würde sagen, wirklich sehr vielen Vorurteilen behaftet. Und in jeder Folge starten wir mit einem Fallbeispiel, damit wir euch das Störungsbild etwas näher bringen können. Und diesmal hat Annika ein Fallbeispiel für uns mitgebracht und würde jetzt direkt an sie abgeben.
Ja, vielen Dank, Lucy. Genau, also es geht heute um ein Störungsbild, was wirklich mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen können. Ich stelle zwei Fallbeispiele vor, einmal von einer bekannten Schauspielerin, und zwar geht es um Marilyn Monroe. Und das zweite Beispiel ist von einer Person, die selbst betroffen ist. Das ist ein Blog-Eintrag, den wir gefunden haben. Und ich werde beides vorstellen, um auch die unterschiedlichen Erscheinungsbilder von Borderline einmal deutlich zu machen. Die Quellen findet ihr dann in den Shownotes. Marilyn Monroe, ein klassisches Beispiel. Die bekannte Schauspielerin Marilyn Monroe verkörperte wie kaum eine Figur des öffentlichen Lebens die Problematik von Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Norma Jean, so ihr bürgerlicher Name, wurde als uneheliches Kind einer Frau geboren, die den größten Teil ihres Lebens in einer psychiatrischen Klinik verbringen musste. Die Großmutter, bei der sie zuerst lebte, war ebenfalls psychisch krank und misshandelte das kleine Mädchen. Marilyn wurde von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Immer wieder erhielt sie das Gefühl vermittelt, sie sei unerwünscht, verachtenswert und schon als Kind allenfalls als Sexualobjekt wertvoll zu sein. Das Kind musste sowohl unerbitterlich sittenstrenge Personen als auch laszive, lüsterne Männer ertragen. Bereits mit 9 Jahren wurde sie von einem Untermieter einer Familie sexuell missbraucht. Als sie davon ihrer Pflegemutter zu berichten wagte, schlug ihr diese ins Gesicht als Strafe, weil sie einen so anständigen Mann mit so etwas Schlimmem in Verbindung brachte. Auch in späteren Jahren wurde sie immer wieder Opfer von Anzüglichkeiten und sexuellen Übergriffen durch Jungen ihres Alters. Während sie in manchen Familien übermäßig streng gehalten wurde, gab man ihr in anderen Familien fast zu viel Freiheiten. In einer Familie wurde sie jeden Samstag ins Kino geschickt. Hier verstrickte sich das Kind in eine Fantasiewelt. Hier entstammt die Frau, die später alles von sich wies, was sie in irgendeiner Form mit jener Norma Jean ihrer Kindheit in Berührung brachte. Im Vordergrund all dieser Kindheitsjahre stand ihr Trauma, vollkommen wertlos zu sein, respektlos behandelt zu werden, nicht würdig zu sein, zu existieren, unter Liebesentzug leiden zu müssen. Ist es nicht verwunderlich, dass dieses Kind mit dem Wort Liebe nichts anzufangen wusste und zu einer Frau heranwuchs, die zwar begehrenswert war, aber doch zurückhaltend und verwundbar blieb, sodass ihr die Männer keine Hilfe waren, auch wenn sie noch so sehr bewundert wurde. Auch später, als sie längst zum begehrten Sexsymbol und Filmstar geworden war, blieb sie ein herrenloses Gut, war eine Heimatlose. In ihren Rollen spielte Marilyn immer die Kreatur, die um Verständnis flehte, die gehorsam erweist und dabei lächerlich gemacht wird. Einmal für den Film entdeckt, wurde sie regelrecht für den Publikumsgeschmack aufgepeppt. Blondfärbung der Haare, Zahnkorrektur, Schönheitschirurgie und immer lächeln. Sie ging 3 Ehen ein und fand doch keine Erfüllung. Sie lehnte sich gegen die Filmbosse auf und erstritt sich ihre Rechte, selbst Drehbücher und Regisseure auszuwählen. Und doch lebte sie in ihrem ständigen Minderwertigkeitsgefühl und trug ständig intellektuelle Bücher mit sich herum, die sie offenbar kaum verstand. Sie unternahm alle möglichen Versuche, die schulischen, sozialen und kulturellen Mängel ihrer Kindheit zu beseitigen. Ihr Wille, nicht Erlerntes nachzuholen, war sehr ausgeprägt. Trotz vieler Erfolge holte sie die Entbehrung der Kindheit immer wieder ein. Die Folge waren neue Qualen, neuer Pein und neue Hoffnungslosigkeit, obwohl die Leinwandfigur eine Figur hätte sein sollen, hinter der man sich hätte verbergen können. Um Furcht und Qualen zu verdrängen und das wahre Ich abzutöten, griff Marilyn in ihrer Not zu unzähligen Barbituriaten und zu großen Mengen Alkohol, für gewöhnlich Champagner oder Wodka. Diese Frau kämpfte mit sich selbst, mit ihrem Ich. Sie hatte gehofft, durch das Leinwand-Image das Gefühl der Wertlosigkeit zu verlieren, doch genau das Gegenteil trat ein. Todeswünsche, suizidale Impulse und Suizidversuche begleiteten sie ihr Leben lang. In einem Gedicht äußerte sie einmal: "Help, help, help. I feel life coming closer when all I want to die." Also zu Deutsch: Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich spüre das Leben näher kommen, wenn ich nur noch sterben möchte. Sie suchte Hilfe in der Psychoanalyse und in stundenlang Telefonaten mit allen möglichen Leuten. Sie sprach davon, in zwei Personen gespalten zu sein, die des sexy Megastars Marilyn und die andere der kleinen, zu kurz gekommenen Norma Jean, die so vieles nachzuholen hatte. In einem Interview sagte sie: "Ich habe das Gefühl, ich stehe neben mir. Ich fühle und höre, aber ich bin es nicht wirklich." Viele ihrer exzentrischen Szenen entsprang einer tiefen Angst. In ihrem Notizbuch fanden sich folgende Worte: "Wovor fürchte ich mich? Ich weiß, dass ich spielen kann, doch ich habe Angst, sollte aber keine Angst haben." Ihre raschen Stimmungsschwankungen, ihre Reizbarkeit, ihre Gefühlsausbrüche und ihre hysterischen Anfälle waren bekannt und gefürchtet. Die Last wurde ihr zunehmend zu schwer. Immer wieder wurden in ihrem Leben jene Situationen ihrer Kindheit heraufbeschworen, die sie zu seelischen Schocks geführt hatte. Mithilfe von Alkohol, Medikamenten und Drogen versuchte sie verzweifelt, jene quälenden Bilder zu verdrängen, die ihr regelmäßig das Gefühl der Verlassenheit gaben, das Gefühl, wertlos und ungeliebt zu sein. Sie starb schließlich mit nur 36 Jahren an einer Überdosis von Medikamenten und Alkohol. In der Hand hielt sie noch den Telefonhörer. Ja, so viel war es einmal zu dem bekannten Beispiel von Marilyn Monroe. Die Quelle ist, wie gesagt, in den Shownotes und es ist ein bisschen dramatisch auch geschrieben, aber es ist auch ein dramatisches Störungsbild. So, dann das nächste Beispiel ist eben von einer betroffenen Person. Das war ein Blog-Eintrag der Badischen Zeitung namens Fudder, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Und der Name der Betroffenen ist geändert. Wir nennen sie hier in dem Fallbeispiel Mariam. "Ich war 9 Jahre alt, als ich das erste Mal Angst hatte, verrückt zu werden. Zu Hause hatten wir im ersten Stock ein Badezimmer, das hatte ein Fenster. Wenn es offen war und man sich an das marmorne Fensterbrett lehnte, konnte man von da aus senkrecht hinunter bis auf den morastischen Erdboden sehen. Ich stand dort, kaum 1,52 groß, und empfand den überwältigenden Impuls, kopfüber hinunter zu springen. Gleichzeitig fühlte ich eine wahnsinnige Angst, die Kontrolle über mich zu verlieren, denn mein Verstand rebellierte heftig gegen diesen beängstigenden, massiven und für mich nicht klärbaren Drang. Von da an wusste ich, dass etwas nicht mit mir stimmte, dass da etwas Verrücktes und Unberechenbares in mir war, das mich mit Scham und Angst erfüllte. Ich musste es verbergen. Ich verstand es nicht. Es verschwand nicht wieder. Heute weiß ich, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Verrückt bin ich nicht. Selbst meinen engen Freunden aus dem Studium habe ich lange nichts davon und von meiner Geschichte erzählt. Borderline ist leider etwas, das man besser nicht so laut sagt. Fast jeder kennt den Begriff, doch es schafft Berührungsängste. Viele sind von ihm verunsichert, kennen vor allem Vorurteile. Nach wie vor finde ich es schwierig, diese Störung zu fassen, geschweige denn griffig zu definieren, was Borderline genau ausmacht. Es gibt 9 Hauptsymptome, die emotional instabile Persönlichkeitsstörungen vom Borderline-Typus offiziell definieren, und wenn 5 davon bei einer Person über einen längeren Zeitraum auftreten, kann Borderline diagnostiziert werden. Dadurch fasst der Begriff ein enorm breites Spektrum an unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Baustellen. Ich kann nicht für andere sprechen, auch wenn ich einige Personen mit Borderline gut kenne. Wenn mich dennoch jemand fragt, würde ich vor allem 3 Dinge nennen, mit denen wir beinahe alle zu kämpfen haben: Schwierigkeiten mit Beziehungen und Gefühlen, ein extrem negatives Selbstbild und vor allem eine sich immer wieder ins Unerträglich steigernde innere Anspannung. Sie zerreißt einen. Eine Menge von dem, was als Borderline nach außen sichtbar wird, ist aus dem verzweifelten Versuch entstanden, mit der Spannung zu leben, sie zu überleben. Ich habe zum Beispiel Probleme mit dem Essen, seitdem ich 12 Jahre alt war. Damals fing ich an, mein Essen zu kontrollieren, weil ich mir einredete, ich würde auch alles andere unter Kontrolle bekommen, all das Chaos in mir und meinem Leben, wenn ich nur diese eine Sache hinkriegte. Dann wäre ich irgendwann nicht mehr so zu laut, zu viel, zu emotional, zu empfindlich. Ich würde alles an und in mir den engen Grenzen halten, die ich für meinen Körper bestimmte. Und vielleicht, ganz vielleicht, wäre ich dann irgendwann so, dass man mich mögen könnte. Es war ein sehr langsamer Prozess, aber ich war vollkommen abhängig von der Zahl auf der Waage, die immer niedriger wurde. Es beruhigte mich, diesen kleinen Bereich zu kontrollieren, senkte die Anspannung kurzfristig. Natürlich geriet es, wie fast alles, das ich tue, außer Kontrolle. Anorexie, später auch mit bulimischen Attacken. Manchmal habe ich 60 Apfelkapseln pro Tag auf fast leeren Magen geschluckt und, um mich zu bestrafen, mit Schmerzen zugefügt. Oder ich habe nur gegessen, um etwas zu erbrechen zu können und mich anschließend wieder zu spüren, ruhig zu werden. Erst kurz vor meinem Abitur, nach 6 Jahren, konnte ich akzeptieren, dass Essen und mein Körper ein Problem waren. Die Essstörung war der Grund, dann eine erste Therapie zu beginnen. Die Diagnose Borderline kam erst später, kurz vor meinem ersten Klinikaufenthalt. Wenn massive Anspannung oder ein Gefühl von Angst zu groß werden, fühlt es sich für mich oft so an, als würde man mich aus meinen Gliedmaßen zurückziehen. Als wieche ich aus den Händen, den Füßen und schließlich den ganzen Körper zurück, bis ich nur noch ein ganz kleines und starres zweidimensionales Wesen bin, das sich irgendwo schräg hinter meinen Augen versteckt. Ein Käfer, der sich totstellt. Es kann auch vorkommen, dass alles plötzlich wie unwirklich wirkt und ich nicht mehr weiß, wie ich heiße oder wo ich bin. Manchmal kann es so weit gehen, dass ich mich ganz ausknipse. Später merke ich dann nur, dass da eine Lücke in der Zeit ist, keine Vorstellung, was in ihr passiert ist, ein leeres Nichts zwischen vorher und später. Ärzte und Therapeuten nennen so etwas Dissoziation oder dissoziatives Erleben, ein Symptom, das bei Borderline vorkommen kann. Dass ich diesen Mechanismus entwickelt habe, geht vermutlich auf die Zeit zurück, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Damals erlebte ich eine oder mehrere sehr traumatische Erfahrungen durch einen Menschen, den ich ungemein geliebt habe und der extrem wichtig für mich war. Das konnte ich als Kind nicht anders verarbeiten, als den Schmerz und den ganzen dazugehörigen Menschen völlig von mir abzuspalten. Es war 15 Jahre lang völlig aus meinem Gedächtnis gelöscht. Nach wie vor kämpfe ich sehr mit dem Geschehen und damals mit dem Dissoziieren. Es hat sich von den ursprünglichen Auslösern verselbstständigt, wurde ein allgemeines Schutzschild. Eine der größten Herausforderungen ist es, immer in Extrem zu leben, zu viel oder gar nichts, sich hassen oder überhaupt nicht spüren, von ganz unten nach ganz oben. Das passiert sehr schnell und aufgrund von ganz kleinen Auslösern, weil oft so viele starke Gefühle gleichzeitig oder kurz nacheinander da sind, ist es schwer, das ein inneres Chaos in seine Bestandteile aufzulösen und nicht völlig davon weggeschwemmt zu werden. Das ist nicht nur negativ, es ist auch eine große Ressource, eine so hohe Sensibilität zu besitzen, sich anrühren lassen zu können. Ich komme mit Leuten unheimlich sehr eng in Kontakt. Was in anderen vorgeht, ist für mich oft leichter und klarer spürbar als das, was in mir selbst gerade vor sich geht. Inzwischen habe ich gelernt, damit umzugehen. Doch lange Zeit konnte ich überhaupt keine Grenzen zwischen meinen Gefühlen und meinen Gedanken und denen von anderen ziehen. Ich fiel quasi in mein Gegenüber hinein, spürte nicht, wo ich aufhörte und wo der andere anfing. Das kann wundervoll und bereichernd sein, aber auch sehr anstrengend und belastend. Beziehungen sind sowieso ein Thema so für sich. Wenn ich jemanden mag, habe ich die Tendenz, den anderen mit mir zu überschütten, ihm wahnsinnig viel von mir zu zeigen und ihn häufig damit zu überfordern. Ein unglaublicher Hunger nach Nähe. Es war lange so, dass die Menschen um mich herum entweder alles von mir wussten oder gar nichts. Damit fühlte ich mich wahnsinnig unwohl, weil ich hinterher meist denke, oh Gott, was hast du denn da schon wieder gelabert? Dann kommt die Angst, die enorme Panik, den anderen abzustoßen, sodass er gehen wird, mich alleine lassen wird. Wie könnte er mich auch aushalten oder gar mögen, wo ich mich doch selbst immer wieder so abstoßend finde? Nicht selten ziehe ich mich dann, überwältigt von Scham und Selbsthass, zurück, quasi präventiv, ehe ich tatsächlich verlassen werde. Damit bringe ich mich allerdings auch oft um eine neue, mögliche alternative Erfahrung, dass das Gegenüber von sich aus nicht gehen würde.
Ja, danke schön für dieses wirklich anschauliche Fallbeispiel. Ich finde, das hat es wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst und auch sehr klar dargestellt, wie die Personen sich fühlen und was bei diesen Personen in sich vorgeht. Und aber es ist natürlich jetzt noch nicht ganz erklärt, was denn überhaupt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist. Und wie der Name schon sagt, die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört zu den Persönlichkeitsstörungen und wird den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen zugeordnet. Und das Wort Borderline heißt übersetzt Grenzlinie, Grenze oder Schneidelinie. Und diese Form der Persönlichkeitsstörung wird so genannt, da der Begriff Borderline auf die Überschneidung mit psychotischen Erkrankungen zurückgeht. Denn bei der Borderline-Störung kann es auch zu einer verzerrten Wahrnehmung kommen. Und das reicht von dissoziativen Zuständen, wie Annika eben im Fallbeispiel beschrieben hatte, bis hin zu kurzen Phasen, in denen wahnhaftes Erleben, Illusionen oder Halluzinationen auftreten können. Und diese in Anführungsstrichen quasi psychotischen Zustände sind jedoch meist nur von kurzer Dauer und es bleibt in der Regel auch noch ein Teilbezug zur Realität bestehen. Ich denke jedoch, dass das nicht das ist, woran die meisten denken, wenn sie Borderline-Persönlichkeitsstörung hören. Den meisten kommt wahrscheinlich der Gedanke auf, wie das sind doch die Leute, die sich für Aufmerksamkeit ritzen. Ja, oder sowas in der Art, aber nein, das ist es nicht. Das Störungsbild ist durch ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie deutlicher Impulsivität gekennzeichnet. Bei dieser Form der Persönlichkeitsstörung sind bestimmte Vorgänge in den Bereichen der Gefühle, des Denkens und des Handelns beeinträchtigt. Kennzeichnend sind oftmals instabile, jedoch intensive zwischenmenschliche Beziehungen, schnelle und starke Stimmungswechsel und ein schwankendes Selbstbild. Was oftmals hinzukommt, aber kein Muss für dieses Störungsbild ist, ist das selbstschädigende Verhalten. Das kann sich dann in Form von selbstverletzenden Verhalten wie selbst herbeigeführte Schnitte oder Verbrennung äußern, kann aber auch Alkohol oder Drogenkonsum sein. Oftmals haben Betroffene ein Gefühl von innerer Leere und Angst vor dem Verlassenwerden. Das Verlassenwerden bezieht sich jedoch nicht nur allein auf eine Partnerschaft, sondern das kann sich auch auf Freundschaften oder auf familiäre Verhältnisse beziehen. So ist es bei Betroffenen auch zum Beispiel so, dass eine alltägliche Situation, womit nicht betroffene Menschen in der Regel gut umgehen können, eventuell ein Auslöser für einen Impulsdurchbruch sein könnte. Zum Beispiel, wenn ein Freund oder eine Freundin eine Verabredung absagt, ist das für nicht Betroffene eine Situation, mit der man gut umgehen kann. Man nimmt die Absage an und vereinbart beispielsweise dann einen neuen Tag. Bei Betroffenen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kann das jedoch ein Grund für einen extremen Stimmungswechsel sein. Vor der Absage war alles gut, aber danach gibt es einen totalen Stimmungseinbruch und eventuell kommt das Gefühl der Angst auf vor dem Verlassenwerden. Die Gedankengänge könnten sich dann zum Beispiel darum drehen, dass er oder sie abgesagt hat, weil er oder sie nichts mehr mit der Person zu tun haben möchte. Und darum dreht sich dann der Gedankengang und dann kommen eventuell auch Wut oder Selbstzweifel auf. Also das war jetzt nur so ein banales Beispiel. Jemand mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kann durchaus damit umgehen, wenn jemand eine Verabredung absagt. Und nicht jeder mit dem Störungsbild ist zum Beispiel kritikunfähig oder generell unfähig, einen Konflikt oder Ähnliches auszuhalten. Das sollte jetzt nur verdeutlichen und anschauen, was das Störungsbild mit einem machen kann. Und ich betone das nochmal an der Stelle, weil gerade in Bezug auf dieses Störungsbild gibt es unfassbar viele Vorurteile und diesen Vorurteilen wollen wir in dieser Folge auch keinen Raum geben. Und wie in unseren bisherigen Folgen werde ich jetzt mit den ICD-10-Kriterien weitermachen und um eine Borderline-Persönlichkeitsstörung mit der Kodierung F60.31 müssen mindestens 3 der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen vorliegen. Erstens, eine deutliche Tendenz, unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln. Zweitens, deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, vor allem dann, wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden. Drittens, Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens. Viertens, Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Und fünftens, unbeständige und unberechenbare Stimmung. Das war die erste Kriteriengruppe. Das sind auch die Kriterien zur Diagnostik des impulsiven Typus der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und um die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, müssen des Weiteren mindestens zwei der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen vorliegen. Es wäre erstens einmal Störungen und Unsicherheiten bezüglich Selbstbild, Zielen und inneren Präferenzen. Da sind einschließlich auch sexuelle Präferenzen mit eingeschlossen. Zweitens Neigung, sich auf intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen, mit der Folge von emotionalen Krisen. Drittens übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden. Viertens wiederholte Drohungen oder Handlungen mit Selbstschädigung. Und fünftens anhaltende Gefühle von Leere. Und ihr habt ja jetzt gerade schon kurz gehört, zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen gibt es einmal den Borderline-Typus, um die es hier um die Folge geht. Es gibt aber auch noch den impulsiven Typus. Und der impulsive Typus kennzeichnet sich überwiegend durch eine emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle aus. Zusätzlich kommen noch starke Reizbarkeit und Aggressivität. Und ja, der Borderline-Typus, den habe ich ja jetzt gerade beschrieben. Und es ist oftmals so, dass der Borderline-Typus eher bei Frauen diagnostiziert wird und der impulsive Typus wird mehr bei Männern diagnostiziert.
Genau, was Lucy gerade gesagt hat mit dem Unterschied zwischen den Geschlechtern in den Typen der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, da kann man noch ergänzen, dass eben der impulsive Typus häufig bei Männern diagnostiziert wird, weil es sich dabei auch um externalisierende Verhaltensweisen geht und Männer eben eher dazu neigen, nicht ihre Aggression an sich selbst auszulassen, sondern sie nach außen zu tragen und nach außen hin rauszulassen und Frauen eben eher internalisierende Verhaltensweisen zeigen, also die Aggression gegen sich selbst richten und eher weniger nach außen, wobei das natürlich auch vorkommen kann. Das sind nur Tendenzen, von denen wir hier sprechen. Genau, kommen wir zu den Unterschieden zum DSM. Wenn man sich die Diagnosekriterien anschaut, gibt es an sich erstmal keine großen Unterschiede, außer dass eben im DSM der Borderline-Typus von vornherein mit 9 Kriterien aufgeführt wird, wo dann auch 5 zutreffen müssen, wie eben auch im ICD-10, wenn man den impulsiven Typus quasi schon aufnimmt. Genau, und ich gehe jetzt erstmal auf ein alternatives Modell ein im DSM. Das wird auch das hybride Modell genannt. Und zwar ist das eine Kombination aus diesem kategorialen Ansatz, den wir aus dem ICDC kennen. Das heißt, das ist eine Persönlichkeitsstörung, das ist der Borderline-Typus. Und das wird aber ergänzt durch einen dimensionalen Ansatz, nämlich dass eben diese Borderline-Symptomatik und diese typischen Verhaltensweisen sich quasi auf einer Dimension, man kann sagen von 0 bis 100 sozusagen, bewegt und dass es nicht entweder 0 oder 100 ist. Das heißt, wir haben immer so Mischformen und ein Kontinuum, was besteht. Und zwar ist es so, dass vorgeschlagen wird, dass eine mittelgradige Beschwerdebeeinträchtigung bei Personen mit Borderline vorhanden sein muss in 2 von 4 Bereichen, die das Funktionsniveau der Persönlichkeit betreffen. Und diese 4 Bereiche sind einmal die Identität, wo es vor allem darum geht, dass die Betroffenen eben ein instabiles Selbstbild haben. Dann den Bereich der Selbststeuerung. Dabei geht es um die Instabilität in Vorlieben, Zielsetzung, Wertvorstellung und auch beruflichen Zielen. Der dritte Bereich ist die Empathie, also hier die eingeschränkte Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse an sich selbst als auch bei anderen Personen zu erkennen und verbunden mit der zwischenmenschlichen Überempfindlichkeit. Das war auch das, was Lucy eben einmal angesprochen hatte, dass die Betroffenen eben die Neigung haben, sich schnell geringschätzig behandelt zu fühlen und auch schnell beleidigt fühlen, obwohl die Situation das eigentlich nicht hergibt. Und der vierte Bereich ist dann die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist eben hier vor allem auf negative Eigenschaften im Umfeld als auch an sich selber fokussiert. Und dazu gehört auch noch der Bereich der Nähe, nämlich dass Beziehungen, egal ob partnerschaftlich, familiär, freundschaftlich, sehr intensiv sind, aber auch sehr instabil und konfliktreich gestaltet werden. Und dass eben diese anfänglichen, sehr, sehr engen zwischenmenschlichen Beziehungen dann doch immer auf Distanz gehalten werden. Und zusätzlich zu diesen vier Bereichen, in denen quasi zwei wirklich im Funktionsniveau stark oder mittelgradig beeinträchtigt sein müssen, gibt es noch 7 problematische Persönlichkeitsmerkmale, die im DSM-5 definiert werden. Und davon müssen mindestens 4 zutreffen. Das ist einmal die emotionale Labilität, Ängstlichkeit, die Trennungsangst und die Depressivität. Und unter der emotionalen Labilität wird eben verstanden, dass das emotionale Erleben sehr instabil ist, dass es auch häufig dieses Schwarz-Weiß-Denken oder auch Erleben, entweder etwas ist total schlecht und total scheiße oder es ist quasi neutral. Und dazu gehören auch häufige Stimmungswechsel, die dann eben mit heftigen Emotionen und Affekten einhergehen, die eben auch sehr, sehr schnell bei den betroffenen Personen ausgelöst werden. Und diese erleben sie dann eben als hochgradig intensiv. Und das wirkt häufig unangemessen hinsichtlich des situativen Auslösers oder der Umstände und für das Umfeld erstmal nicht nachvollziehbar. Bei der Ängstlichkeit dominieren vor allem Gefühle von Nervosität, Anspannung oder auch Panik. Und diese werden oft durch zwischenmenschliche Spannungen, Anspannungen ausgelöst. Und häufig sind das eben Sorgen über negative Auswirkungen von vergangenen und unangenehmen Erlebnissen oder aber auch über mögliche negative Entwicklungen in der Zukunft. Das heißt, die Betroffenen sind oft sehr, sehr ängstlich, besorgt und haben ein Gefühl der Bedrohung und der Unsicherheit und haben dann auch Angst, quasi verrückt zu sein oder auch die Kontrolle zu verlieren. Bei der Trennungsangst dominiert vor allem die Angst davor, zurückgewiesen zu werden von Personen, die für die Betroffenen sehr, sehr wichtig erscheinen und dass eben eine Trennung eintritt, dadurch, dass sie von den Bezugspersonen quasi abgelehnt werden. Also sie mögen sich ja selber nicht und deswegen haben sie auch Angst, von anderen Personen abgestoßen zu werden. Das Ganze wird dann von der Furcht begleitet vor übermäßiger Abhängigkeit und komplettem Autonomiebewusstsein. Und da merkt man schon, hier ist eine extreme Ambivalenz, weil einerseits möchten die Personen oder machen sie sich abhängig von anderen Personen, weil sie eben diese Nähe unbedingt haben wollen. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch davor furchtbare Angst, eben sich abhängig von anderen zu machen und dadurch sich selbst zu verlieren. Und in diesem Spannungsfeld befinden sich die Betroffenen. Dann gibt es noch die Depressivität, also genau diese typischen depressiven Symptome, eine häufige Niedergeschlagenheit, Gefühlsleere, Sorgen bezüglich der Zukunft, dann auch tiefgreifende Schamgefühle und Minderwertigkeitsgefühle bis hin zu Suizidgedanken und suizidalem Verhalten. Dann die Impulsivität ist sehr, sehr stark vorhanden bei den Betroffenen. Das heißt, sie führen Handlungen häufig Hals über Kopf aus und ohne unmittelbare Reaktion abzuwarten. Und die sind vom Augenblick an sich bestimmt, ohne Plan und ohne Berücksichtigung der Folgen und Konsequenzen. Und dadurch ist es natürlich auch für die Betroffenen super schwer, irgendwie Pläne zu entwickeln, als auch diese zu verfolgen. Und sie verspüren auch hier ein Druckgefühl und es kann zu selbstschädigendem Verhalten unter emotionalem Stress kommen. Wie gesagt, das hier sind 7 Persönlichkeitsmerkmale, die als problematisch definiert werden, wovon aber nur 4 zutreffen müssen. Das heißt, auch wie beim ICD-10, nicht alle Personen, die Borderline haben, ritzen sich oder schneiden sich oder wie auch immer man das nennen möchte. Nicht jede von den betroffenen Personen verletzt sich auf diese Art und Weise selber. Es gibt dann aber auch noch die Neigung zu riskantem Verhalten. Das heißt, hier zeigen die Betroffenen sich sehr risikoreich und gehen Handlungen ein, die potenziell selbstschädigend sein können. Das kann auch Promiskuität zum Beispiel sein, also dass man viele Sexualpartner hat. Das kann Alkoholkonsum sein, das können Drogen sein, das können Essproblematiken sein. Das alles sind auch selbstschädigende Verhaltensweisen und riskante Verhaltensweisen und die Betroffenen neigen zu diesen Verhaltensweisen. Dann gibt es noch das letzte Persönlichkeitsmerkmal, das ist die Feindseligkeit. Und dabei handelt es sich um anhaltende und häufige Gefühle von Ärger, Gereiztheit und es kommt bereits bei geringfügiger Kritik zu Kränkungen oder Beleidigungen. Und die letzten drei Bereiche, die ich genannt habe, also einmal die Impulsivität, die Neigung zu riskantem Verhalten und die Feindseligkeit, davon muss mindestens eines zutreffen. Also wir haben vier Persönlichkeitsmerkmale, die zutreffen müssen und von den letzten drei muss das mindestens eins sein. Mir ist hier wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass das ein sehr diffuses Störungsbild ist. Wir haben hier einige Symptome, die zutreffen können, von denen aber gerade mal die Hälfte beziehungsweise ein Symptom mehr als die Hälfte zutreffen muss, wodurch sich sehr, sehr viele Kombinationen ergeben. Und ich würde mal behaupten, dass es eigentlich gar nicht diesen Prototypen an Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt, sondern das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Trotzdem lässt sich sagen, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt und Grundannahmen, die die Betroffenen über sich selber haben, die typisch für diese Betroffenen sind. Und im Fokus dessen stehen drei Dimensionen. Das ist einmal die Störung der Affektregulation, die Störung der Identität und der sozialen Interaktion. Das heißt eben diese Zustände von intensiver Anspannung, die als äußerst aversiv und auch peinlich erlebt werden, werden mit kurzfristigen wirksamen Strategien, allerdings langfristig eben selbstschädigenden Strategien, sozusagen bekämpft. Das handelt es sich hierbei um dysfunktionale Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die Selbstverletzung, der Alkohol-, Drogenkonsum, Essattacken. Die Betroffenen kämpfen täglich mit diesen aversiven Gefühlen und dieser aversiven Anspannung. Und die machen das nicht extra, sondern es ist eben eine Störung in der Emotion. Deswegen heißt das Störungsaufbild emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und das ist vor allem geprägt von Scham, Schuld, Selbstverachtung. Und es kann bis hin zu Ohnmacht kommen oder eben bis hin zu Dissoziation. Bei der Störung der Identität geht man davon aus, dass die Betroffenen quasi vollständig in einer einzigen sozialen Rolle aufgehen. Das heißt, wenn sie auch irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis die problematische Person sind, die irgendwie immer hysterisch reagiert und immer Drama macht, dann identifizieren sie sich mit dieser Rolle und verhalten sich dementsprechend auch. Das nennt man auch selbsterfüllende Prophezeiung in der Psychologie. Und mit dieser Rolle identifizieren sie sich und nehmen sich damit quasi Möglichkeiten, sich funktional zu verhalten. Und das ist für die Betroffenen aber auch sehr, sehr schmerzhaft, weil sie auch das Gefühl der inneren Zerrissenheit haben. Die dritte Dimension ist die Störung der sozialen Interaktion. Das ist, wie gesagt, diese ausgeprägte Angst vorm Verlassen zu werden und die Instabilität der Beziehungen. Und auch hier ist wieder diese Ambivalenz und diese innere Zerrissenheit der Betroffenen vorhanden, nämlich dass sie sich unheimlich nach Geborgenheit sehnen und sich quasi den anderen Personen ja komplett hingeben, sodass sie sich selbst verlieren. Und anschließend aber auch die Angst vor dieser sozialen Nähe haben, weil sie eben befürchten, sowieso nicht geliebt zu werden, weil sie vielleicht zum Beispiel in der Kindheit dieses Gefühl bekommen haben. Und man geht in der Bindungstheorie davon aus, dass die Betroffenen als Kinder, das lernt man ja spätestens zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr, dass man sich selbst beruhigen kann und dass die Betroffenen das eben nicht gelernt haben, sondern dass sie die Beruhigung durch externe Objekte, das heißt eben durch andere Personen, brauchen und dass sie nicht dazu in der Lage sind, sich selbst zu beruhigen, sondern sich andere Personen dafür suchen und deswegen die Kontakte so unheimlich eng gestalten. Eine andere Theorie gibt es aus der Sozialtheorie und die geht davon aus, dass es eben biografische Erfahrungen gibt, die von Demütigung und Zurückweisung sich auszeichnen. Okay, ja, das war jetzt wieder mal sehr viel Input, aber kommen wir nun zu der Epidemiologie, zu den Fakten, die es zu dem Störungsbild gibt. Also zum einen ist die Prävalenz, das heißt, ja, wie häufig kommt dieses Störungsbild quasi vor in der Bevölkerung, bei circa 3%. Das ist einer Studie zufolge aus dem Jahr 2010 von Troll et al. So. Und das Geschlechterverhältnis ist, wie gesagt, eigentlich relativ ausgeglichen, aber es gibt Studien dazu, dass der impulsive Typus eher bei Männern auftaucht und der Borderline-Typus eher bei Frauen. Wobei man auch sagen muss, dass sich Frauen eher in psychologische Psychotherapie begeben als Männer. Mehr als 60% der Betroffenen berichten von Suizidversuchen und etwa 30% der Betroffenen berichten von Selbstverletzungen in Form von Ritzen oder sich schneiden. Es sind 30%, das ist natürlich viel, aber es zeigt auch wieder, dass nicht jede betroffene Person das tut. Die Prävalenz ist bereits im Jugendalter schon sehr hoch, also häufig wird das Störungsbild bereits im Jugendalter ausgebildet und da befinden sich ungefähr 20% schon in Behandlung. Das ist einer Studie zufolge aus dem Jahr 2001 von Brunner und Kollegen so. Und genau diese Maximierung der dysfunktionalen Verhaltensweisen und des Erlebens nehmen quasi oder sind in der Mitte der 20er Jahre zu finden. Und ab der Mitte der 20er Jahre nimmt das aber langsam ab. Das heißt, wir haben von der Jugend bis zu Mitte der 20er Jahre sehr starke dysfunktionale Verhaltens- und Erlebensweisen und danach nimmt es langsam ab. So viel erstmal zu den Fakten. Und ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es denn dazu, dass ein Psychiater oder ein Psychologe dieses Störungsbild diagnostizieren kann und welche Hürden bringt das vielleicht auch mit sich?
Ja, dazu erzähle ich dann jetzt mal was. Und zwar für die Diagnosestellung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung müssten natürlich dann die eben genannten Diagnosekriterien erfüllt sein. Daneben müssen jedoch noch auch andere Sachen überprüft werden. Es wird also einmal, wie bei fast jedem Störungsbild, eine Differentialdiagnostik durchgeführt. Es muss eine organische Erkrankung ausgeschlossen werden können, die für eine Persönlichkeitsveränderung verantwortlich sein könnte, wie zum Beispiel ein Hirntumor. Dazu läuft eine entsprechende bildgebende Diagnostik, MRT, CT, es werden Laborparameter erfasst und es werden auch Fremdanamnesen, also von Angehörigen, von den Eltern, von den Geschwistern, von dem Partner, die werden erhoben, aber auch andere psychiatrische Störungsbilder müssen ausgeschlossen werden können, zum Beispiel auch eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, wobei natürlich auch viele psychiatrische Störungsbilder sehr übergreifend sind in einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also die Grenze ist sehr schmal und die Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt oftmals auch nicht alleine. Betroffene haben ganz oft noch weitere Diagnosen wie eine Depression oder auch eine PTBS oder auch eine Zwangsstörung. Der Grad ist relativ schmal, aber trotzdem muss eine Differentialdiagnostik in diese Richtung laufen. Was ebenfalls ausgeschlossen werden muss, ist ein Substanzmissbrauch. Das könnte auch eine Erklärung für ein starkes persönlichkeitsveränderndes Verhalten sein. Und hierzu können auch Laborparameter Aufschluss geben, also Blutbilder. Es werden die Leberwerte gecheckt und es wird ein Drogenscreening gemacht im Urin oder auch im Blut. Und als Diagnosewerkzeug können auch bestimmte Checklisten, wie zum Beispiel die IDCL-Checkliste für den ICD-10 oder auch bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, SCID-2. Genau, das können halt gewisse Diagnosewerkzeuge sein als Checkliste, aber was auch hilfreich sein könnte für eine Diagnosestellung, was unterstützend ist, sind Fragebögen, wie zum Beispiel der Freiburger Persönlichkeitsinventar oder, da bin ich mir jetzt auch ganz nicht so sicher, wie man es ausspricht, der ISENC Persönlichkeitsinventar oder der Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Das sind halt so gewisse Werkzeuge, die in der Diagnosestellung benutzt werden, die dann durch einen Behandler, Psychiater, Psychologen oder auch einen Arzt ausgeführt werden. und ebenfalls die Diagnostik. Das ist dann aber schon, wenn dann die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung gesichert ist, ist dann die Einschätzung des Schweregrads des Störungsbilds. Und ein Instrument dazu wäre die DSM-basierte Fremdrating-Skala, die ZAN oder ZEN-Scale von Zanarini und Frankenburg. Das ist etwas, da gehe ich jetzt aber nicht konkreter drauf ein. Es würde, glaube ich, wieder absolut den Rahmen für die Folge sprengen. Wir wollen nicht immer so ausschwenken, wir wollen nicht immer euch 2 Stunden zulahmen. Deswegen habe ich da jetzt hier einen Cut
gemacht. Beziehungsweise wir würden gerne, aber wir können es nicht tun, weil das einfach zu viel ist.
Genau. Und nach der Diagnosestellung gehen wir weiter auf mögliche Erklärungsmodelle ein, weil wir uns natürlich auch fragen, wie entsteht die Borderline-Persönlichkeitsstörung? Annika hat eben in ihrem Fallbeispiel hat schon viel erzählt dazu. Und wie bei ganz vielen psychiatrischen Störungsbildern hat es oftmals ja eine genetische Disposition. Jedoch ist vielmehr ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren entscheidend. Denn neben den genetischen Faktoren spielen auch hirnorganische Faktoren eine Rolle. Es konnte anhand von Studien gezeigt werden, dass das Gehirn von Borderline-Erkrankten anders arbeitet als das von nicht erkrankten Menschen. Es wurden Aktivitätsveränderungen in der Amygdala beobachtet und die Amygdala, die ist für die Verarbeitung von Stress, von Gefahrensignalen und von Ängsten zuständig. Und bei Borderlinern ist die Gehirnstruktur kleiner und schneller erregbar. Ein weiterer Einfluss auf die Krankheitsentstehung sind psychosoziale Faktoren, wie zum Beispiel das Bindungsverhalten der Eltern, Gewalterfahrung, auch sexuelle Gewalterfahrung oder schwere Vernachlässigung in der Kindheit. Und entscheidend sind vermutet oftmals traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Ein auslösendes Trauma könnte ebenfalls eine Gewalterfahrung und auch eine sexuelle Gewalterfahrung sein. Aber es könnte zum Beispiel auch ein Autounfall sein. Auch erlebte Naturkatastrophen wie zum Beispiel eine Flut, Erdbeben oder auch ein Brand könnten möglich sein. Aber im Prinzip kann man natürlich nicht genau sagen, dass es eine konkrete Ursache gibt, die ein Auslöser sein könnte für die Entstehung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Im Grunde genommen sind es eigentlich die Faktoren, die wahrscheinlich alle zusammen auftreten und miteinander zusammen verlaufen. Also zum Beispiel als Kind macht jemand eine traumatische Erfahrung aufgrund einer Gewalterfahrung oder von Vernachlässigung durch die Eltern. Und das Kind ist ja noch in der absoluten Entwicklungsphase. Auch das Gehirn ist ja noch in der Entwicklungsphase. Und wenn die Entwicklungsphase derart gestört ist, dann werden wahrscheinlich auch bestimmte Gehirnstrukturen oder wird anders, ja, drücke ich mich da jetzt aus, anders aufgebaut, als es bei Kindern ist, die sowas nicht erfahren haben. Und ja, dadurch dann auch zum Beispiel, wenn die Kinder halt fehlende, ja, Zuneigung von ihren Eltern erfahren haben, dass die dann halt auch in höherem Alter, in der Jugend oder im Erwachsenenalter dann auch Schwierigkeiten haben, ernsthafte Beziehungen oder Bindungen zu anderen Personen aufzubauen, was sie selber nie gelernt haben. Das sind alles Faktoren, die halt ineinander übergehen. Und man kann halt natürlich nicht sagen, es gibt die eine Ursache für die Entstehung. Das gibt es leider nicht, aber das ist bei den meisten psychiatrischen Erkrankungen so, dass man keine klare Ursache finden kann, um sie halt Betroffenen eventuell zu erklären. Weil auch gerade für Betroffene ist es auch schwer nachzuvollziehen, warum bin ich vielleicht so, wie ich bin. Und ich glaube, es ist auch für die Genesung oder für die Therapie, ist es eigentlich unfassbar wichtig für die Leute herauszufinden, wo gab es den Punkt in meinem Leben, dass praktisch mein Leben diesen Weg genommen hat und nicht den Weg. Und dass ich jetzt so bin, wie ich bin, dass man sich natürlich fragt, warum bin ich anders als andere? Das kann man natürlich leider so nicht sagen. Man kann nur mutmaßen anhand von ja, möglichen Erklärungen zur Entstehung.
Ja,
Lucy, kennst du denn oder hattest du mal PatientInnen auf Station während der Ausbildung, während des FSJs oder auch jetzt als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, die die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung hatten?
Ja, also eigentlich sehr, sehr viele tatsächlich. Mhm. In der Ausbildung war ich ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen. Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist es halt oft so, dass bei den Kindern keine gefestigte Diagnose gestellt werden kann oder darf, weil das ja noch eine Entwicklung sein könnte. Die Patientin, die ich aber da gesehen habe oder kennengelernt habe, die war noch lange weiter in der Psychiatrie und die habe ich dann irgendwann in der Erwachsenenpsychiatrie wieder gesehen mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und man muss auch dazu sagen, wir in der Ausbildung, wenn wir auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, das war Akutpsychiatrie. Das heißt, die PatientInnen kamen praktisch im schlechtesten Zustand zu uns und wir haben die im schlechtesten Zustand erlebt und gesehen. Und bei dieser Patientin war es halt so, hat sich sehr, sehr stark selbst verletzt. Es war wirklich extrem. Die hatte am Arm wirklich keine freie Stelle mehr. Ja. Und was ich auch richtig heftig fand, damals, als sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war, hat sie einer damals examinierten Kollegin einen Brief geschrieben. In dem Brief stand, dass sie von ihrem Zwillingsbruder und von einem Freund von ihm, als die damals 12 Jahre alt waren, vergewaltigt worden ist. Und das hat keiner ernst genommen. Das haben die alle abgetan mit, das ist wieder so ein verzweifelter Versuch nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und das hat mich absolut geschockt, weil das wäre ja ein absolut einschneidendes Erlebnis gewesen und vielleicht nachvollziehbar, warum sie so schlimm krank ist. Und das hat echt, das hat keiner mehr verfolgt. Nichts passiert, das hat mich absolut geschockt. Und da ging es wirklich sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Also ich will, und wie gesagt, ich habe die halt Jahre später in der Erwachsenenpsychiatrie wiedergesehen. Und ihr ging es einfach auch nicht besser. Also das fand ich wirklich, also das ist echt, dass es mir so im Kopf geblieben ist. Der ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Die war auch hochsuizidal. Der hat sich mehrmals versucht zu suizidieren. Ja, das ist jetzt so das, was mir absolut im Kopf hängen geblieben ist.
Ja, aber ich finde gerade dieser Punkt, das macht mich auch immer so wütend. Also am Anfang hat es mich auch einfach total geschockt. Und dann, finde ich, zweifelt man so als Schülerin ja noch in der Ausbildung irgendwie an sich selber, wenn man irgendwie sowas mitbekommt, dass dieses Mädchen da verzweifelt, also so einen verzweifelten Brief schreibt und sich halt öffnet, ne, über einen sexuellen Missbrauch, dass das halt nicht ernst genommen wird und dass dann immer diese, oder nicht immer, das ist gemein, das zu sagen, aber bei vielen Kollegen wird irgendwas getriggert und die sagen dann so, ja, nee, das macht der oder diejenige ja nur, um gerade Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird halt auch häufig gesagt, wenn die Person, die selbstschädigendes Verhalten in Form von Ritzen zeigen, dann wird auch immer gesagt, wenn man quasi denjenigen gerade irgendwie findet, nachdem er sich sehr schwer selbst geschnitten hat, nimm das jetzt nicht so ernst, das macht die ja nur, weil die Aufmerksamkeit möchte. Und ich war da auch einfach immer so fassungslos und mittlerweile bin ich aber einfach wütend darüber, weil ganz ehrlich, ja, wenn es so einfach wäre, Das ist es halt nicht so. Die Betroffenen, die sind so zerrissen, die wissen nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Man muss sich das vorstellen, oder so stelle ich es mir vor, weil ich auch eine Patientin kennengelernt habe, die ich für mich persönlich als Prototypen in meinem Kopf habe. Die hat mal ziemlich gut beschrieben, dass es bei ihr nicht so ist, dass sie irgendwie Wut, Trauer, Ärger oder so wahrnimmt, sondern dass sie einfach geballt alle negativen Gefühle wahrnimmt und dass die so wie auf sie einströmen, wie so ein Wasserfall irgendwie. Und dass sie dann aber nicht sagen kann, das ist Wut, das ist Ärger, das ist Scham, sondern es ist quasi ein großer Haufen beziehungsweise ein großer Wasserfall. Und wenn du so ein Chaos in dir verspürst und nicht weißt, was mit dir los ist, dann greifen diejenigen in manchen Fällen dazu, dass sie sich selbst verletzen und zum Beispiel schneiden, weil sie das dann spüren, weil sie dann wissen, okay, mit mir ist doch noch irgendwas los, ich bin doch noch vorhanden, ich bin nicht nur ein Haufen Chaos oder ich bin nicht nur nichts, sondern ich spüre auch noch etwas. Es ist ein verzweifelter Hilferuf und die machen das nicht, weil es denen Spaß macht, sich zu schneiden oder weil sie gerade Aufmerksamkeit wollen, sondern weil sie keine andere Art und Weise kennen, das zu äußern, weil sie nicht wissen, wie sie das äußern sollen. Und deswegen kommt es zu so drastischen Verhaltensweisen. Und natürlich wirkt das auf Station häufig so, und das muss man auch sagen, dass das natürlich auch vorkommt. Ich finde aber, das muss man als ausgebildete Person differenzieren können, dass die Betroffene natürlich, wenn sie irgendwie das Gefühl von Zurückweisung haben oder dass sie gerade zu kurz kommen, weil man muss sich vorstellen, meistens sind das psychiatrische Stationen, die befinden sich oft auf geschützten Stationen und da sind noch 21 andere Patienten und natürlich dreht sich nicht alles nur um diese Person. Und sobald diese Person aber nur das kleinste bisschen Kränkung erfährt, für sich selber subjektiv wahrnimmt, kann es dazu kommen, dass sie eben in dieses Gefühlschaos kommen und für sich keine andere Möglichkeit kennen, die sie in dem Moment anwenden können, als sich eben so drastisch bemerkbar zu machen. Und ich finde es so unfair, einfach zu sagen, die wollen nur Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Ich finde das auch richtig, richtig schlimm, wirklich nur dieses Jahr, ja, das so, als hätte man irgendwie halt ADS oder ADHS oder keine Ahnung, halt so einfach wirklich nur dieser Schrei nach Aufmerksamkeit und dass dieses Störungsbild sonst nichts anderes hergeben würde. Aber das stimmt einfach nicht. Wie Annika gerade schon gesagt hat, dass halt diese Form von selbstverletzenden Verhalten, dass das für viele aufgrund dadurch, dass unfassbar viele Gefühle gleichzeitig auf diese Person eindreschen, ist das eine Art Druckabbau. Die wissen sich in dem Moment eventuell nicht anders zu helfen. Und ich hatte auch mal eine Patientin gehabt, die hatte sich auch selbst verletzt in Form von Schneiden. Und die Wunde war auch recht tief, das musste genäht werden. Und wir haben bei uns in unserer Psychiatrie, ja, haben wir nicht den Fachbereich dafür. Deswegen mussten wir in ein externes Krankenhaus fahren. Die musste begleitet werden. Und dieser Druckabbau in Form von diesem Schneiden hat der Patientin in dem Moment geholfen. Aber dann halt die Stiche zum Nähen, die haben ihr wehgetan. Das war unangenehm für sie. Da hatte sie Angst vor. Und da ist sie auch auf totale Unverständnis halt durch den Arzt gestoßen, weil der meinte, ja, sie haben sich gerade eine so und so Zentimeter tiefe Wunde zugefügt. Warum stellen sie sich denn jetzt so an bei den Stichen? Und das war für den absolut nicht greifbar. Ich kann das auch verstehen, dass das für Außenstehende absolut absurd ist, dass da jemand ist, der sich selbst verletzt, aber dann zum Beispiel vor einer Nadel oder so Angst hat und vor den Schmerzen Angst hat. Kann man verstehen, aber wenn man den Leuten das Störungsbild näher bringen möchte, hören die oftmals gar nicht zu. Das ist, die Patientin war in der Situation, in der sie sich geschnitten hatte, in einer Ausnahmesituation. Die wusste sich nicht anders zu helfen. Die ist praktisch, also in der Sekunde, wo sie sich selbst verletzt, die spürt den Schmerz dann nicht. Also nicht in der Form. Aber wenn sie dann wieder, nachdem sie sich dann selbst verletzt hat, dann geht es ihr eventuell was besser. Die Gefühle dreschen nicht mehr so auf sie ein. Sie kommt besser parat, sie kann klarer denken. Und deswegen sind eventuell auch die Stiche zum Nähen zur Wundversorgung als unangenehm betrachtet. Und das ist schon nachvollziehbar, wenn man sich näher mit dem Krankheitsbild auseinandersetzt. Wenn man sich gar nicht damit auseinandersetzt, dann wird es total absurd. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber man muss auch schon ein bisschen
differenzieren.
Ja, und offen sein. Also, dass man sich das erklären lässt, warum das so ist. Nicht einfach nur, ja, die ist irre.
Ja, die schneidet sich, die will Aufmerksamkeit. Ja, ich finde auch, also ganz oft hat man auch Patienten, die halt, die kennt man mit unterschiedlichen Diagnosestellungen und irgendwann haben sie dann die Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert Und das ist ja bei dem Störungsbild auch total nachvollziehbar, weil da so viele Symptome von anderen Störungsbildern eben zusammenkommen können. Also in einem Fallbeispiel wurde ja zum Beispiel auch berichtet, dass die betroffene Person im Jugendalter eine Essstörung ausgebildet hatte. Zuerst nur eine Anorexie, dann eine Bulimie und dass sie auch Alkohol konsumiert hat oder auch bei Marilyn Monroe, dass die, sie wurde zum Sexobjekt gemacht, hat sich dadurch auch aber selber zum Sexobjekt gemacht, auch aufgrund dessen, dass ein Symptom ja ist, dass man sehr enge zwischenmenschliche Beziehungen haben möchte. Und wenn man halt eben glaubt, Liebe bedeutet Sex oder Liebe bedeutet ausgenutzt zu werden, dann ist das, kann das auch ein selbstschädigendes Verhalten sein. Und das kann eben dann diese Promiskuität sein, es kann Drogen- und auch Alkoholkonsum sein. Es kann aber auch sein, dass man medikamentenabhängig ist, dass man sich selber schneidet, dass man sich immer gefährlichen Situationen aussetzt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, rasantes Autofahren oder irgendwie sowas halt auch. Das hat eben ganz, ganz viele verschiedene Gesichter. Und dadurch gibt es natürlich viele Symptome und es ist erstmal schwierig von Anfang an zu sagen, so das ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil es halt eben so viel vereint. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Diagnose, die sehr, sehr schwer zu stellen ist, die sehr schwer zu unterscheiden ist von anderen Diagnosen, aber auch zum Beispiel sowas wie die posttraumatische Belastungsstörung, weil da haben wir ja immer ein Traumata. Oder ein Trauma, was eben vorhanden sein muss. Und dieses Trauma, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch oder enorme Vernachlässigung, kann halt aber auch bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung vorliegen. Und die Frage ist dann bei der Diagnose halt danach so, okay, welche Diagnose erklärt das Störungsbild jetzt besser? Und wenn es quasi über das Trauma hinaus diese typischen Borderline-Symptome gibt, dann ist eben die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung nicht ausreichend. Und ich glaube, dass es aktuell oder ja, eigentlich immer, also nicht nur auf den jetzigen Zeitraum bezogen, sondern immer zum aktuellen Zeitpunkt in einer Psychiatrie eine totale Unterschätzung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen gibt, weil das eben so ein langer Prozess ist, alle Symptome zu erkennen.
Ja, ja genau. Also es ist wirklich ein langer Prozess und halt die Diagnosestellung selbst ist ja auch schon schwierig. Und was ich halt auch so finde, dass zum Beispiel, also auf der Arbeit oder auch generell, also so im privaten Leben kriegen wir das jetzt natürlich nicht so mit, aber dass Leute sagen, dass sie halt mit Leuten mit einer Persönlichkeitsstörung, gerade mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, nicht zurechtkommen, kann man nachvollziehen, ist schwierig. Aber ich habe das Gefühl, keiner denkt an die Menschen selbst, die betroffen sind. Mhm. Die kommen ja auch schwer damit zurecht und die müssen damit leben, müssen damit zurechtkommen. Und ich werde später auch nochmal auf Folgen von der Borderline-Persönlichkeitsstörung eingehen, aber was auf jeden Fall eine Folge ist, dass man natürlich Schwierigkeiten hat bei Aufbau von Bindung und von Beziehung und von Erhalt von Bindungen und von Beziehungen. Und oftmals sind die Person alleine, weil so wenige damit zurechtkommen.
Ja. Entweder sie sind alleine oder sie sind in, ich hasse diesen Begriff toxische Beziehung, weil ich finde, dass das momentan ziemlich inflationär benutzt wird. Aber Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen begeben sich häufig in Beziehungen, die kein funktionales Beziehungsmuster haben, wo, sag ich mal, der Partner von dem Störungsbild auch auf eine gewisse Art und Weise profitieren kann. Das ist nicht immer so, dass es diese Beziehungen gibt, aber häufig findet man so Konstellationen mit zum Beispiel narzisstischen Persönlichkeitstypen, also von Männern oder Frauen, also ne, die Kombination von beiden, oder Personen, die halt andere von sich abhängig machen, weil natürlich Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen extrem bedürftig sind. Und weil sie ja quasi gelernt haben oder nur glauben, wenn sie sich komplett aufopfern, dann können sie überhaupt geliebt werden. Beziehungsweise sind sie halt ständig auf der Suche nach Liebe, weil sie sich halt selbst nicht lieben können.
Ja, das ist eigentlich schon alles sehr, also es tut mir wirklich leid. Also was natürlich nicht heißt, wenn jemand daran erkrankt ist, dass der sein ganzes Leben lang und 24/7 einfach nur gequält ist. Das stimmt nicht. Es gibt ja auch Therapien, es gibt auch Leute, die damit gut zurechtkommen oder gelernt haben, damit gut zurechtzukommen. Also heißt nicht, dass Betroffene ihr Leben lang, dass es denen schlecht geht. Mhm. Die können, es gibt auch Leute, die können damit gut leben. Ich hatte auch oft Patienten auf meiner Station, auf meiner Suchtstation, die neben der Suchterkrankung halt noch eine diagnostizierte Borderline-Persönlichkeitsstörung hatten, die aber weitestgehend gut damit parat kamen. Die haben Therapie gemacht, die haben Medikamente genommen und Problem war dann eher halt der Substanzmissbrauch, aber das Leben mit Borderline war möglich und war auch gut möglich. Die können auch heiraten, die können auch Kinder bekommen, die können auch arbeiten gehen. Also heißt nicht, dass die ein Leben lang damit komplett eingeschränkt sind. Das heißt es natürlich nicht. Ne?
Ja. Da können wir jetzt ganz gut eine Frage von euch auf Instagram einbauen. Und zwar wurde da die Frage gestellt, ob eine Beziehung auf lange Zeit wirklich funktionieren kann. Und ich finde, das haben wir jetzt eigentlich schon ein bisschen beleuchtet. Man kann da keine richtige Antwort drauf geben, weil es kommt einfach auf viele Faktoren drauf an. Und ich würde sagen, es ist möglich. Es ist aber eben zum Beispiel davon abhängig, inwieweit hat die betroffene Person Einsicht in ihre Symptomatik. Ich denke, es geht nicht, wenn die betroffene Person sich nicht in psychotherapeutischer Behandlung befindet oder eine Psychotherapie erfolgreich abgeschlossen hat, weil ein Kernsymptom sind eben die instabilen Beziehungsmuster und das geht nicht von alleine weg. Vor allem, wenn man betrachtet, dass die Personen das häufig nie gelernt haben, wie eine richtige Beziehung zu funktionieren hat und diese auch selbstständig zu führen. Ich denke, es ist zusätzlich abhängig von dem Beziehungspartner. Inwieweit ist der Beziehungspartner bereit, sich darauf einzulassen und wie viel kann der Beziehungspartner geben dieser Person und auch damit umgehen. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich glaube, dass jede Person, die mit einer Borderline-persönlichkeitsgestörten Person zusammen ist, dass die sehr viel Einsicht haben müssen, dass die sehr viel an sich arbeiten und sehr viel für die andere Person da sind und Chapeau an jede Person, die das kann, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade auch für Angehörige oder halt auch für Partner, für Freunde ist natürlich der Umgang auch schwierig. Das ist natürlich auch etwas, was man lernen muss. Man muss lernen, damit umgehen zu können. Und ja, also ich denke, eine dauerhafte Beziehung, also die Frage an sich ist natürlich so pauschal nicht zu beantworten, aber ich persönlich denke schon, dass das möglich ist, denn wie gesagt, also wie Annika schon gesagt hat, also dass dann die betroffene Person, die erkrankte Person auf jeden Fall therapiebereit sein muss, dass das auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt ist, dass das dann funktionieren kann.
Ja, und ich glaube, das ist also jede Beziehung ist Arbeit und ständige Arbeit und bei so einer Konstellation ist es noch mal mehr Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich würde sagen, damit beenden wir jetzt den Talk. Mhm. Okay, und dann können wir nämlich rübergehen zur Therapie. Die Therapie kann sehr umfangreich sein. Ich gehe jetzt nur auf eine Therapieform ein, die quasi die bekannteste für Borderline ist und mehr oder weniger für Borderline-PatientInnen auch konzeptualisiert wurde. Und zwar handelt es sich dabei um die dialektisch-behaviorale Therapie, kurz DBT, nach Marsha Linehan, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und genau, dabei handelt es sich um eine ja, Gesprächstherapie, die aber auch Verhaltenskomponenten hat. Deswegen dialektisch kommt quasi vom Gespräch und behavioral vom Verhalten. Und das ist eine Therapieform, die in den 1980er Jahren von der Frau Linehan entwickelt wurde, die übrigens tatsächlich auch selber dieses Störungsbild aufgewiesen hat. Ich glaube, sie lebt noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder ob sie in den letzten Jahren gestorben ist. Auf jeden Fall war sie selber betroffen. Und es war zunächst eine störungsspezifische ambulante Therapie für chronische suizidale Patientinnen und ist jetzt eben für Borderline-Persönlichkeitsstörung konzeptualisiert. Und die DBT gilt derzeit als die wissenschaftlich am besten abgesicherte Therapie zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und sie zielt vor allem darauf ab, die autoaggressiven Verhaltensweisen, also die Aggression, die man gegen sich selbst richtet, zu erkennen, zu lösen und durch adäquate und somit auch gesunde Bewältigungsstrategien zu ersetzen. Und diese müssen halt eben erstmal erlernt werden von den Betroffenen. Also dass sie nicht mehr dysfunktional zum Beispiel Beziehungen sabotieren, sich schneiden oder auch anderes, sondern man hat dann Skills, die erlernt werden. Dabei handelt es sich auch um Verhaltensweisen, die diese Anspannung zwar auch reduzieren, auch kurzfristig, aber eben dabei nicht schädlich sind. Und in der Psychiatrie verwenden wir dann zum Beispiel sowas wie, es gibt so Chili-Kaubonbons oder so Chili, wie nennt man das, Lachgummi. Dann gibt's auch zum Beispiel diese salzigen Heringe, diese Süßigkeiten, weil die eben sehr intensive Sinneserlebnisse hervorrufen. Man kann auch sowas wie Erbsen in die Schuhe tun, weil das darauf laufen natürlich auch einen Schmerz auslöst und die Betroffenen sich dann trotzdem noch dadurch spüren, aber sich halt langfristig eben keinen Schaden zufügen. Andere Sachen sind Eiswürfel, Wärmecremes, da gibt's ganz, ganz vieles. Und das verwendet man zum Beispiel in der Psychiatrie, aber eingebettet in diese DBT ist das nur ein Skill, den man erlernen kann. Und im Grunde geht es darum, diese Bewältigungsstrategien eben zu erlernen und die Patienten dazu befähigen, Problemfelder zu erkennen, diese anzunehmen und ins Gleichgewicht zu bringen. Und damit kommen wir auch schon zu einem Punkt, der auch wichtig für die DBT ist, nämlich, dass diese Therapie aus sehr vielen verschiedenen Elementen aus anderen Therapieformen sich zusammensetzt. Das ist unter anderem eben die Verhaltenstherapie, dann die Gesprächstherapie, die Gestalttherapie, aber auch Elemente aus dem Zen-Buddhismus, nämlich eben dieses Gleichgewicht herzustellen, auch Gefühle zum Beispiel nicht zu bekämpfen, sondern diese sich genauer anzugucken und zu lernen, mit ihnen zu leben. Und es geht auch darum, sich in seinem Erleben und den Gefühlen bewusst zu werden, sie da sein zu lassen und dann eben nicht bekämpfen zu müssen, sondern diese anzunehmen und den Umgang mit ihnen zu erlernen. Also Wut ist zum Beispiel auch nicht immer schlecht, sondern Wut ist auch in gewissen Situationen total angebracht und darf dann auch da sein. Und ja, das heißt, die Betroffenen lernen auch hier, sich von diesem Schwarz-Weiß-Denken zu lösen. Außerdem besteht die DBT aus 4 Säulen. Das ist einmal die innere Achtsamkeit, die ich eben schon verdeutlicht habe. Dann zwischenmenschliche Fertigkeiten. Hier geht es also vor allem darum, soziale Kompetenzen aufzubauen und zu stärken. Dann den Umgang mit Gefühlen, diese einzuordnen als auch auszuhalten. Und die letzte Säule ist die Stresstoleranz. Und dabei geht es darum, die Anspannung zu reduzieren durch entweder gedanklich entlastende Strategien oder eben körperliche Aktivitäten. Und die DBT wird in verschiedene Bausteine aufgeteilt. Das ist einmal die ambulante Einzeltherapie. Die erstreckt sich in der Regel über 2 Jahre mit 1 bis 2 Behandlungsstunden pro Woche. Und zeitgleich gibt es aber auch noch Elemente der Gruppentherapie, in denen die Betroffenen 2 bis 3 Stunden in der Woche an einem Fertigkeitstraining, also diesem Skilltraining zum Beispiel, teilnehmen und das über einen Zeitraum von 6 Monaten. Und es handelt sich dabei um ein Therapiekonzept, das sich aus einzelnen Modulen kombinieren lässt. Und in der Vorbereitungsphase wird vor allem Diagnostik betrieben, Informationsvermittlung, also auch Psychoedukation so, woher kommen diese Verhaltensweisen, wie kann ich mir die erklären, warum habe ich die mir ausgebildet und für sinnvoll befunden und also warum habe ich das Störungsbild quasi ausgebildet und dann auch die Zielanalyse und die Motivationsklärung. In der Therapiephase 1 werden dann die einzelnen Problembereiche bearbeitet und in den direkten Zusammenhang mit schwierigen Verhaltensmustern gebracht, wie zum Beispiel Suizidversuche oder das Androhen von Suizidversuchen, dann zum Beispiel auch Angriffe auf andere, Selbstverletzung, Substanzabhängigkeit oder auch schwerer Missbrauch und auch das Hochrisikoverhalten. Also das heißt, das Ganze wird quasi eingeordnet und nicht nur für sich alleine betrachtet. Und das in dieser Therapiephase befinden sich die Betroffenen meistens in dem Akutstadium. Und hier geht es darum, die Verhaltenskontrolle wieder zu erlangen. In der Therapiephase 2 wird dann vor allem auf die komorbiden Problematiken eingegangen, also die anderen Symptome wie zum Beispiel Essstörungen, PTBS, Abhängigkeiten oder auch soziale Phobie werden betrachtet. Und hier geht es primär darum, die emotionale Belastbarkeit zu erhöhen, das heißt eine Verbesserung der Emotionsregulation zu fördern und eine Annäherung an adäquate emotionale Erlebensweisen und Verhaltensweisen herzustellen. In der Therapiephase 3 geht es dann darum, das Erlernte zu integrieren und sich neu zu orientieren. Und da liegt der Fokus dann auf den Problemen der Lebensführung. Und häufig wird dann mit Wenn-Dann-Konstruktion gearbeitet, also wenn selbstschädigendes Verhalten auftritt, dann erfolgt eine Verhaltensanalyse. Also dann wird sich zusammengesetzt und man guckt, okay, warum hat die betroffene Person jetzt so reagiert? Und auch hier wird dann zum Beispiel ein Skill-Koffer entwickelt, also der wird auch Notfallkoffer genannt, den die Betroffenen dann quasi mit nach Hause nehmen können oder bei sich tragen können, wo dann zum Beispiel diese Chili-Gummibärchen drin sind, eine Wärmecreme oder so oder irgendetwas, was denen hilft, die Anspannung abzubauen, sich selbst zu spüren, sodass sie sich nicht mehr selbst verletzen müssen zum Beispiel. Das war jetzt die DBT wirklich im super, super schnell Durchlauf. Das ist eine sehr, sehr komplexe Therapie mit sehr vielen verschiedenen Elementen, aber ich denke, das waren jetzt erstmal die gröbsten Bausteine zum Überblick.
Ja, die Therapie ist wirklich unfassbar komplex. Da könnte man theoretisch nochmal eine komplette Folge drüber machen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Folgen sind, würde ich mit den Folgen der Borderline-Persönlichkeitsstörung anschließen. Also was das Störungsbild für die Betroffenen für Konsequenzen haben kann. Das ist kein Muss, aber kann. Und zum Beispiel also ein Merkmal ist ja das selbstverletzende Verhalten, was natürlich nicht bei jedem präsent sein muss. Aber durch das eventuell jahrelange selbstverletzende Verhalten sind natürlich auch bleibende Narben da. Oder auch Langzeitschäden durch Drogenkonsum, dass der Körper total angegriffen ist. Viele Borderline-Erkrankte, die haben dann zum Beispiel im Sommer, wo es dann 30, 35 Grad sind, wo die meisten Leute dann kurze Sachen tragen, haben dann zum Beispiel Erkrankte eher Angst, dann kürzere Sachen zu tragen, weil sie dann halt die verborgenen Narben dadurch freigeben, an den Armen oder an den Beinen. Das ist halt eine Langzeitfolge, weil die Narben bleiben für immer da. Viele tätowieren sich das auch über, finde ich eigentlich ganz cool. So kann man das auch gut verbergen, wenn man es denn verbergen möchte. Andere machen auch gar kein Geheimnis drum. Aber was auch oftmals Betroffene haben, neben der Borderline-Erkrankung, sind auch andere psychische Erkrankungen. Und mit denen müssen sie dann auch lernen, zurechtzukommen. Also Depression oder Zwangsstörungen, wie eben schon benannt, eine posttraumatische Belastungsstörung. Das sind halt auch eventuell Folgen durch das Störungsbild, weil es durch das Störungsbild mit herbeigekommen ist oder weil sich das mit dem Störungsbild im Laufe mitentwickelt hat. Und oftmals, wo wir gerade eben auch schon drüber gesprochen haben, ein Ausstoß aus der Gesellschaft, da man als erkrankte Person dann nicht der Norm entspricht, weil man als sehr anstrengend empfunden wird, weil man überall aneckt, weil man auf Missverständnis stößt, weil man halt auch, ja, weil man auch sich teilweise nicht erklären kann. Dann wissen andere nicht, wie man mit so einer Erkrankung umgehen kann, muss oder soll. Und es kommt zu Reibereien oder es kommt halt zur Ausstoßung. Und dadurch folgt halt auch, dass man eventuell weniger soziale Kontakte hat wie andere. Und dadurch wiederum oft vielleicht mal eine soziale Isolation, Einsamkeit und dadurch dann auch eine Depression, oftmals ein Teufelskreis. Und es ist auch für betroffene Personen eventuell auch schwieriger, einen Job zu finden. Eventuell besteht auch weniger Chancen, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und generell halt auch Probleme in den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man halt eventuell keinen Partner findet, mit dem man dann eine Familie gründen möchte, weil es halt schwierig ist, jemanden zu finden, der mit der Erkrankung zurechtkommt und generell einfach, dass das sozial schwer akzeptiert wird von anderen Menschen. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Und die Folgen schließen wir immer mit einem Zitat ab. Und diesmal ist das Zitat: Du bist so besessen davon, jemanden zu finden, der dich liebt, weil du dich selbst nicht lieben kannst.
Zitat Ende.